Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Tondokumente aus dem Jahr der deutschen Einheit. Ein Toast auf alle Frauen. Wie im Sommer 1990 in der DDR über die Gleichberechtigung diskutiert wird. Von Constanze Lehmann.
Na, einmal sollte wesentlich die Demokratisierung auch noch weitergeführt werden, denn die ist ja absolut noch nicht beendet.
Lassen Sie sich durch Pessimisten nicht irre machen. Gemeinsam werden wir es schaffen.
Die Situation ist ernst. Wir brauchen Konzepte, wir brauchen Aktionsprogramme und wir brauchen Geld.
Ich möchte viele Neuerungen durchsetzen, wobei ich eben ein bisschen traurig bin, dass mir vielleicht die Zeit, selber noch viel mit zu verändern, gar nicht bleibt.
Stimmen ostdeutscher Politikerinnen von 1990. Mit jedem Tag dieses Jahres kommt die DDR rasend schnell ihrem Ende ein Stück näher. Und noch bevor das Jahr zu Ende geht, wird eine Frau den Beitritt des Landes zur Bundesrepublik verkünden.
Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
1990, eine dramatische Zwischenzeit, in der Zukunft nicht verteilt, sondern erstritten wird. Und Frauen merken, dass sie dabei auch etwas zu verlieren haben. Welche Frauen braucht das Land? Oder welches Land brauchen die Frauen? Fragen 1990 Kabarettistin aus Halle.
Fakt ist eins, wir brauchen heute ein echtes Frauenprogramm.
Ein Programm für die Frauen.
Und die Männer?
Wir brauchen auch Frauen, die ein Programm haben.
Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd.
Liebe Freunde, liebe Frauen und Mädchen, zu den schönsten Tagen zählt der heutige, der uns auch zu dieser feierlichen Stunde vereint.
Was 1989 begonnen hat, wird 1990 zunächst fortgesetzt. Immer mehr Frauen überwinden ihre Zurückhaltung, das Stummsein, auch in den DDR-Medien.
Lila.
DT64 startet Lila, das Magazin zur Emanzipation des Menschen, nicht nur für Frauen und Mädchen.
Auf Ihr Wohl, liebe Frauen und Mädchen!
Na dann Prost, Schwestern. Und hallo, schönen guten Abend. Seid willkommen bei Lila.
Vielen Frauen ist oder wird klar, wirklich gleichberechtigt waren sie nicht. Auch die Emanzipation stieß in der DDR an Grenzen.
Wenn du sagst, ich sei emanzipiert, dann weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Leute wie ich haben im Grunde ein ganz großes Problem. Wir haben Abitur gemacht, wir haben studiert, wir sind während der Schulzeit, auch noch während des Studiums, geleitet worden oder hingeführt worden zu einer Haltung, die uns, wenn wir gut sind, alles offen lässt. Dann kam der Partner, dann kamen irgendwann die Kinder. Und dann kam der Punkt, an dem man feststellen muss, siehe da, es geht alles gar nicht so zusammen. Viele schaffen es, sich im Beruf so weit unabhängig zu machen. Bei vielen bleibt die Partnerschaft auf der Strecke. Leider auch, und das finde ich ganz traurig, bei vielen auch die Kinder.
Bist du eine typische DDR-Frau?
Wenn du so fragst, bin ich das überhaupt nicht. Also ich bin der Überzeugung, eine Gleichberechtigung gibt es in der DDR nicht, hat es nie gegeben. Kann es nicht geben, wenn man Kinder hat. Es sei denn, man hat einen Mann, der sich für die Kinder zuständig fühlt. Und das ist untypisch. Die meisten sind es nicht, meine auch nicht. Ich finde das im Grunde nicht schlimm. Es hat was mit der Haltung dazu zu tun. Ich habe mich sehr oft überlastet gefühlt und auch ungerecht behandelt.
Hast du das auch artikuliert?
Ja, natürlich habe ich das artikuliert. Auch auf diese unschöne weibliche Art.
Was ist denn eine unschöne weibliche Art?
Da tun mir alle meine Geschlechtsgenossinnen leid, dass sie, wenn sie sich, ob berechtigt oder unberechtigt, erregen, eben in diese berühmte hohe Stimmlage verfallen. Und obwohl es mich schrecklich nervt, dass wir Frauen eben dann nur dieses Ventil haben, so hoch umherzuschreien, ja, während das Gleiche, was sich in einem Mann dann abspielt, sich doch anders anhört.
Für wie wichtig hältst du die Frauenbewegung in der DDR?
Ich halte sie für außerordentlich wichtig. Ich bin der Meinung, dass die meisten Frauen in der DDR ein ganz starkes Defizit haben.
Ein größeres Defizit als die Frauen in der Bundesrepublik?
Die Bundesbürgerinnen, mit denen ich befreundet bin, für die trifft das nicht so zu. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es diesen Hausfrauentyp bei euch in der Bundesrepublik auch sehr weit verbreitet gibt, wo jetzt also eine völlige materielle Abhängigkeit vom Mann auch vorhanden ist, die wir ja in der DDR so nicht haben. Insofern sind wir vielleicht sogar irgendwo gleichberechtigter hier bei uns. Ich denke, dass es hierzulande schon viele Frauen gibt, die die Frauen in der Bundesrepublik beneiden, im Sinne ihres leichteren Lebens. Das ist also der materielle Wohlstand.
Auch innerhalb der Partnerschaft?
Siehst du, und da glaube ich, habt es schwerer. Mal ganz pauschal geurteilt, also die Summe aller Bundesbürgerinnen. Ich denke, dass viel mehr Frauen von euch in stärkerem Maße als hier sich dem Mann unterordnen.
Zeit zurückzublicken bleibt kaum. Die Gegenwart ist rasante Veränderung. Frauen, die jetzt politisch aktiv sind, gehen ganz unterschiedliche Wege. Die einen bleiben den alten Parteien und dem DFD, dem Demokratischen Frauenbund, treu. Viele sind Teil der Opposition, organisieren sich in der Bürgerbewegung oder in politischen Vereinen wie dem Unabhängigen Frauenverband.
Die 28 Gruppen des Unabhängigen Frauenverbands kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Christlich Orientierte gibt es darunter wie Linke oder Alternative. Feministinnen sind noch in der Minderheit.
Das ist in der DDR allgemein natürlich weniger entwickelt. Und so im öffentlichen Bewusstsein, wenn Sie jemanden fragen, was sind Feministen auf der Straße, werden Sie sagen, wissen wir nicht. Oder die wollen da irgendwo, die sind überkandidelt oder irgendwelche Emanzen oder so. Das heißt, es gibt in dem Sinne noch gar keine Klarheit, was ist Feminismus. Und soweit wie ich das überblicke, die Feministen in der BRD sind ja auch nicht einheitlich. Aber wir haben natürlich in unserem Verband also ein breites Spektrum, also von Frauen, die mehr die sozialen Dinge betonen oder Interesseninitiativen gründen, wie zum Beispiel Alleinerziehende oder alleinstehende Frauen, solche Gruppen. Aber wir haben auch direkt Gruppen, die sich als feministische Gruppen verstehen.
Dafür gibt es seit kurzem eine von den Frauen der Ost- und West-CDU gegründete gemeinsame Frauenunion. Die aussichtsreichste Kandidatin für den Vorsitz ist Silvia Schulz, Büroleiterin beim Ost-CDU-Chef Lothar de Maizière. Wie grenzt sich Ihre Organisation von den beiden anderen Verbänden ab?
Vom DFD auf jeden Fall, dass wir also keinesfalls unseren Alleinvertretungsanspruch anmaßen. Und jetzt muss ich schon fast sagen, dass ich das Gleiche eigentlich auch für den Unabhängigen Frauenverband sagen musste. Denn die waren also so empört, dass wir uns als Frauenunion gegründet haben, weil sie offensichtlich davon ausgehen, dass sie als unabhängiger Frauenverband alles abdecken und alle vertreten. Erstmal geht es darum, dass wir uns also auch für Frauen offen halten, die sowohl in Parteien schon organisiert sind, die in der Christdemokratischen Union organisiert sind, sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland. Dann auch Frauen vom demokratischen Aufbruch. Insofern denke ich schon, dass wir vorwiegend für Frauen da sein werden, die aus einem christlich-demokratischen Grundverständnis heraus sich engagieren wollen.
Am zentralen runden Tisch ringen die alten und die neuen politischen Kräfte um Macht und Entscheidung, moderiert von Vertretern der Kirchen. Das Land soll sich friedlich demokratisieren, die Entwicklung nicht aus dem Ruder laufen. Der junge unabhängige Frauenverband, ein Gegenentwurf zum staatstreuen DFD, wird dazu nicht eingeladen. Er streitet sich aber zwei Plätze am runden Tisch. Bis zur letzten Sitzung am 12. März gelingt es, frauenpolitische, vor allem soziale Themen voranzubringen. Dennoch endet die Zeit mit einer Niederlage für die Frauen der Opposition, als der Runde Tisch die formalen Weichen für die Volkskammerwahl stellt.
Die Frauen am Runden Tisch hatten Pech mit ihrem Versuch, gewissermaßen in letzter Minute eine Quotenregelung im Wahlgesetz zu verankern. Ein Vertreter der Nationaldemokraten pochte auf das Kompetenzprinzip und vertröstete die Frauen auf spätere Zeiten. Ein Sprecher des Neuen Forums meinte, man dürfe ihre Empfindlichkeiten und berechtigte Schwierigkeiten nicht zum Prinzip erheben, da stoße selbst Gutwillige ab.
Aber in der Regierung der nationalen Verantwortung, die bis zur Freien Volkskammerwahl die Geschicke des Landes lenken soll, ist Tatjana Böhm vom Unabhängigen Frauenverband dabei.
Wenn das jetzt ein Buch wäre über meine Zeit als Ministerin ohne Geschäftsbereich im Kabinett Modrow, dann würde ich schon den Titel nehmen, den Heinrich Böll auf einem seiner Bücher hatte, Gruppenbild mit Dame. Weil es für mich doch ein bisschen traurig war, dass keine Oppositionsbewegung außer dem Unabhängigen Frauenverband eine Frau gestellt hat als Minister der Opposition.
Zum ersten Mal wird über Feminismus, Geschlechterfragen und Gleichstellung nicht nur in gesellschaftlichen Nischen geredet. Themen wie sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen werden öffentlich diskutiert. Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte werden vielerorts eingesetzt. Frauenzentren werden aufgebaut. Das erste entsteht in Erfurt.
Wer könnte die Vorgeschichte besser erzählen als eine der Frauen, die die ganze Sache ins Rollen brachten? Dr. Kerstin Schön.
Ja, wir haben als Frauen für Veränderungen im Bezirk Erfurt von Anfang an auch im Untergrund gearbeitet, waren in der Opposition, sind autonom geblieben, trotz vieler Angebote vom Forum und vom demokratischen Aufbruch, weil wir merken, dass die Fraueninteressen dort nicht vertreten werden. Eine unserer ersten Forderungen war die nach einem Frauenzentrum. Und wir haben in Erfurt damals begonnen, die Gebäude der Stadtsicherheit zu besetzen. Das waren übrigens auch die Frauen, die damit begonnen haben. Und bei dieser Aktion fiel uns eine der vielen Villen ins Auge. Und als wir die sahen, dachten wir, das ist ideal. Das ist eine große Villa mit Park und mit Küche. Und wir haben für diese Villa unsere Konzeption umgearbeitet, entsprechend dafür beantragt beim Rat der Stadt. Und es ist uns mit einiger Hartnäckigkeit und Glück gelungen, diesen Vertrag abzuschließen. Und hoffen noch vor dem 18. März eine Bezirksrätin und Stadträtin für Gleichstellungsfragen in Erfurt zu haben, die dann auch zuständig sein wird für dieses Objekt.
Frauen, die hierher kommen, haben konkrete Erwartungen.
Ich finde es sehr wichtig, dass überhaupt auch ein Anlaufpunkt und Informationszentrum da ist für Frauen, auch sich gegenseitig zu helfen. Denn ich denke, für uns ist eine ganz große Umstellung, weil bisher uns gesagt wurde, das ist gut für euch, die sozialen Errungenschaften. Und jetzt sind ja die Frauen als Erste vom Sozialabbau betroffen. Ja? Und da sind viele Fragezeichen. Und das ist vielleicht auch ein Ort für Ermutigung, Unterstützung. Ja? Und Frauen sind auch kreativ.
Die Frauen sind neugierig, lassen sich nicht von Gerüchten über die Feministinnen abschrecken.
Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich aus unseren Zeitungen hier in Erfurt gehört habe über diesen unabhängigen Frauenverband. Und das waren eben die Feministen, die also zum Beispiel dieses Fitnesscenter der Männer nicht hier hereinlassen. Ja? Und so hat sich das polarisiert. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ne? Wenn das so politisch die eigenen Rechte durchsetzen, dann kann ich das akzeptieren. Ja. Aber ich glaube, das wissen die wenigsten.
Ja. Geht es Ihnen auch so?
Ja, ganz genau so geht es mir auch. Ich bin in der SPD engagiert, dabei, gehöre zu den Gründungsmitgliedern hier in Erfurt. Und mir sind die Frauenrechte auch sehr am Herzen. Und wenn ich jetzt höre Feminismus, das ist sich für die politischen Ziele der Frauen einsetzen, da könnte ich auch Feministin sein. Aber für mich hatte bis jetzt Feminismus auch mal einen ganz anderen Akzent. Mhm. Nur auf Frauenrechte bedacht. Und ich glaube, Menschenrechte zu verwirklichen ist viel wichtiger. Und zu Menschen gehören eben Frauen und Männer gleichberechtigt dazu. In der Realität ist es nur oftmals nicht so, weil sich die Männer doch immer mehr in den Vordergrund drängen. Auch weil sie vielleicht etwas unabhängiger sind oder zumindest meinen, unabhängiger sein zu können, weil ihre Frauen ihnen eben die Kinder abnehmen und verschiedene Hausarbeiten immer noch abnehmen und die Männer oftmals nicht bereit sind oder auch nicht daran gewöhnt sind, sich das selber zu versorgen.
In Berlin eröffnet das erste ostdeutsche autonome Frauenhaus.
Autonom bedeutet erstmal, dass wir unsere Arbeit unabhängig gestalten wollen von Parteien oder Institutionen oder anderen Organisationen, dass wir darauf dringen, unser Konzept dort zu verwirklichen. Das heißt also, dass wir uns nicht unterordnen wollen einer Sozialarbeit, wie sie bis jetzt praktiziert wurde, sondern unsere Prinzipien der Arbeit mit den Frauen dort verwirklichen wollen.
Wenn Sie in der Öffentlichkeit oder auch im Bekanntenkreis über das Thema Frauenhaus reden, wie sind dann so die Reaktionen?
Ja, natürlich gibt es da große Unterschiede. Ja, also viele Männer sind natürlich da erstmal halten sich sehr bedeckt, ja, sagen erstmal gar nichts. Und bei Frauen muss man wirklich sagen, also die Erfahrung habe ich gemacht und sicher andere auch, die sind sehr aufgeschlossene dem gegenüber, ja.
Oftmals bei außenstehenden Männern oder so, die davon hören, merkt man eigentlich, dass sie mit der Problematik wirklich nicht umgehen können. Sie haben irgendwo auch Angst davor. Sie haben Angst davor, dass es vielleicht auch ihre Privatsphäre beeinflussen könnte, dass Frauen, die da mitarbeiten oder ihre Frauen, die da mitarbeiten, also ich sag's mal jetzt so aufmüpfig werden könnten.
Auch aus meiner Erfahrung gibt's eigentlich auch Vorbehalte bei Frauen dagegen, weil aus welchen Gründen auch immer, das ist schwer einzuschätzen, aber es auch Frauen gibt, die also der Meinung sind, dass man das schon in den Griff kriegen muss als Frau. Und das ist auch so ein bisschen der Hang dabei, naja, die Frauen, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen dann an den Frauen selbst, die das betrifft.
Befragungen im Frühjahr 1990 zeigen, Frauen wollen mehr politischen Einfluss. Und auch eine Straßenumfrage vor der Volkskammerwahl ist eindeutig. Frauen wünschen sich mehr Frauen in der Politik.
Der Meinung bin ich auf alle Fälle. Man hat ja nun zum Glück schon ein bisschen begonnen, auch jetzt direkt Frauen, die also von der Frage was verstehen, mit einzubeziehen. Wir haben ja nun auch eine Ministerin, die von der Bewegung kommt. Und von der Warte aus denke ich schon, dass da eine Menge mehr getan werden muss.
Wenn mehr Frauen mitmischen würden, wäre mir schon angenehm.
Also ich würde erstmal, dass ich das also sehr gut finden würde, wenn gerade jüngere Frauen auch ein bisschen mehr mit in der Politik, weil gerade die eigentlich die Ängste und Hoffnungen, die man jetzt in die ganze Sache setzt, doch, glaube ich, besser vertreten können als erstens ältere Frauen und zweitens Männer.
94% der Wahlberechtigten nehmen ihr Wahlrecht wahr, als im März 1990 die erste Freie Volkskammer gewählt wird. 20% der Mandate im neuen Parlament bekommen Frauen. Damit sinkt der Anteil der Frauen in der Volkskammer auf fast die Hälfte. Die unabhängigen Frauen sind gar nicht vertreten. Sie waren ein Bündnis mit den Grünen eingegangen. Das Wahlergebnis aber fällt enttäuschend aus und entgegen der Absprache bekommen sie keines der 8 Mandate. Tatjana Böhm zieht Bilanz.
Na, die Frauenbewegung muss jetzt damit fertig werden, dass wir in dem Sinne frauenpolitisch irgendwo eine Niederlage erlitten haben. Aber das liegt natürlich daran, wir sind im Herbst angetreten mit großen Emanzipationsgedanken. Also Menschenrechte das erste Mal nicht nur als allgemein Menschenrechte, Demokratie, sondern Menschenrechte auch als Frauenrechte. Der Herbst und die Zeit der Wende hat ja innerhalb kurzer Zeit eine eigenständige Frauenbewegung hervorgebracht. In der Hinsicht würde ich sagen, die Frauenbewegung bei uns, und das ist das Wichtigste, existiert erstmal. Aber sie ist leiser geworden. Und das sind nicht umsonst also bestimmte politische Ausgrenzungsmechanismen, die jetzt überall laufen. Das betrifft sowohl also die Alternativszene, die also sagt, also im Zuge der Vereinigung sind alle Fragen wichtiger als Frauenfragen, als auch die Sache, die von den etablierten Parteien betrieben wird. Gut, man leistet sich noch eine Parlamentspräsidentin, das putzt ungemein, aber im Konkurrenzkampf laufen doch auf allen Ebenen ganz andere Mechanismen. Also diese Herausdrängungsmechanismen von qualifizierten Frauen, die Abwertung von Frauenqualifikationen, das ist eigentlich das, was als erstes läuft. Und zum anderen muss ich sagen, die frauenbewegten Frauen des Herbstes und des Frühjahrs, also wir sind jetzt auch müde. Und zum anderen ist natürlich ein großer Teil der Frauen ist jetzt in der Projektebene. Die versuchen irgendwelche Frauenprojekte, wofür die westliche Frauenbewegung 20 Jahre Zeit hatte, zu installieren. Mit der immer starken Bedrohung, dass die Kommunen und alle kein Geld haben.
Vor dem Hintergrund der Existenzkrise des Landes, dem ökonomischen Verfall, verblasst die Euphorie des Herbstes 89. Erschöpfung, Enttäuschung, Skepsis, Ungeduld machen sich breit, auch bei den Frauen. Aus der Doppelbelastung wird die doppelte Sorge um den Arbeitsplatz und die Kinderbetreuung. Für politisches Mitgestalten ist da immer weniger Platz. Aber als Subventionen für Kindergärten gestrichen werden, Betriebskindergärten schließen, gehen Frauen wieder demonstrieren. Für den Erhalt und die Verbesserung der Kinderbetreuung.
Da kommt auch dieser Betrieb Berlin Chemie als volkseigener Betrieb einfach auf die Idee, den Kindergarten Berlin Chemie in Adlershof zu schließen. Aus kostensparenden Gründen, wie uns gesagt wurde. Da fragen wir uns doch, ist das der Umgang mit der neuen Freiheit, die wir so gefordert haben? Heißt es in Zukunft wieder, die Kinder nach Hause und die Frauen hinter den Herd? Darum rufen wir euch auf, wehrt euch, damit die neue Politik nicht auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen wird.
Eine kleinere Gruppe ist natürlich für ein Kind immer besser. Ja, meine Tochter ist auch in einer Gruppe, wo die Kindergärtnerin darüber klagt, dass die Kinder zu selten krank werden. Die sagen 21 Kinder und gehen davon aus, dass 3 mindestens gleichzeitig krank sind.
Ich würde sagen, bei uns wird sich zu wenig mit den Kindern beschäftigt. Und bei uns im Kindergarten ist es noch viel unmöglicher. Da werden teilweise Reinigungskräfte eingesetzt, um die Gruppen zu leiten.
Die Kinder sind eben versorgt. Wohingegen wäre das nun nicht mehr. Da müsste ich jeden Tag kochen und die Mütter mit kleineren Kindern zum Beispiel, die könnten ja gar nicht mehr arbeiten gehen. Wo sollen sie die Kinder unterbringen? Das ist erstmal was, man hat was, ja.
400.000 Menschen verlassen 1990 die DDR. In diesen Zeiten sind es überproportional viele Frauen, die gehen. Sie sind es auch, die überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind. In den aus dem Boden gestampften Arbeitsämtern bilden sich Schlangen.
Drinnen steht in einer Ecke ein kleiner Tisch, dahinter eine Mitarbeiterin des Arbeitsamtes, die jedem Ankömmling erklärt, wo er sich melden muss, welche Formulare auszufüllen sind. Die Frau ist höflich und freundlich, aber trotzdem, es ist ziemlich schwer, jeden Tag so viel Hoffnungslosigkeit zu sehen, erklärt sie später. Um die Ecke ein langer, kahler Flur, Holzbänke auf beiden Seiten, die Menschen sitzen sich gegenüber, Gespräche sind selten, hier ist jeder allein.
Also ich heiße Ines Bauer, bin 22 Jahre alt, habe früher als Sekretärin gearbeitet, bin gekündigt worden, weil der Betrieb halt aufgelöst wird. Ich habe in der Binnenschifffahrt gearbeitet und da wollte ich eigentlich auch beibleiben, bloß ja, man hat eben einen blauen Brief gekriegt.
Viele hier haben diese Erfahrung gemacht. Die jetzigen Arbeitgeber kündigen mit einer Kaltschnäuzigkeit, die die ihrer westlichen Kollegen oft bei weitem übertrifft. Das sind dieselben Leute, die uns noch vor kurzem was von der Gemeinschaft der Arbeiterklasse erzählt haben, erzählt eine Frau. Für Ines zumindest kam ihre Kündigung überraschend, umgeworfen aber hat sie das nicht.
Also ich bin im Prinzip optimistisch, weil ich bin noch nicht allzu alt, habe noch keine Kinder, bin noch ledig. Und ich hoffe, dass ich damit durchkomme.
Ines gehört zu den Ausnahmen hier. Optimismus ist eher selten, vor allem natürlich bei den etwas älteren Menschen.
Ich habe seit 3 Monaten meine Kündigung in der Tasche, bemühe mich seit 3 Monaten, eine neue Arbeit zu finden. Mit 50 Jahren als Sekretärin ohne Computerkenntnisse, das war hier in der DDR nicht so üblich und normal, wie es im anderen Teil war, ist das natürlich äußerst schwierig. Da muss man sich zwar sagen, du musst durch, du musst es jetzt verkraften, du musst irgendwas dagegen halten. Ich weiß im Moment noch nicht was, aber auf alle Fälle sind die Belastungen nicht einfach so wegzuwischen. Je älter jemand ist und weiß, er hat jahrelang korrekt und ordentlich gearbeitet, der wird auch so ein bisschen mit diesem Fußtritt mit der Ungerechtigkeit nicht klar, ja. Die muss man auch erstmal verdauen.
Doch endlich kommt, was so viele fordern, die D-Mark. Kosmetik, Kleidung, Schuhe, Lebensmittel, das Warenangebot wird immer bunter. Beim Einkauf merken die Frauen, dass die D-Mark 2 Seiten hat.
Bunt und blank sieht es seit kurzem im Dorf Konsum aus. Sabine Förster, die Verkaufsstellenleiterin, hat ihren Laden auf Vordermann gebracht. Eine Wand rausgerissen, die Waren in den Regalen übersichtlich präsentiert und dazu Preise, sagt sie, wie in West-Berlin.
Da sind ja etliche Sortimente, die zugekommen sind. Nicht nur Lebensmittel, jetzt auch Drogerie und Kosmetika. Ist so allerhand, was wir vorher nicht gekannt haben, ja.
Wie viel Ostwaren, wenn man das so sagen kann, verkaufen Sie denn noch? Haben Sie noch im Angebot?
Oh, das ist recht wenig noch. Das sind noch die Restbestände, die noch übergeblieben sind, trotz der Preissenkung. Also wenn wir davon 15-20% ausgehen, sicherlich nicht mehr.
Aber es gibt doch große Klagen darüber, dass es eben Ostwaren im Angebot nicht mehr gibt, die doch in der Regel preiswerter sind.
Ja, da sind die Betriebe selber dran schuld und da stellen sie sich unmöglich an, ja. Ich möchte ein breites Angebot haben und es soll frisch aussehen. Wenn ich keinen großen Absatz habe durch den hohen Preisen, kann die Wurst nicht immer frisch aussehen. Das ist ja ganz logisch. Habe ich Aufschnitt und Vakuum verpackt, habe ich keine Angst. Da kann das so schnell nicht verdammen und sieht immer frisch aus, ja. Wenn unsere Betriebe sich nicht bald umstellen und da ein bisschen flexibler wären, da sehe ich schwarz.
Dorsig, Bananen, alles. Was wir nie zu Gesicht gekriegt haben, ne? Doch ganz schön alles. Kann man zufrieden sein.
Was erkannt ist, sind, Geld ist ja noch nicht mehr geworden, weil wir im Portemonnaie an danach geht, ja.
Gemischte Gefühle mithin. Auch bei Carola Busse, die gerade vom Konsum kommt.
Ein Eisbein habe ich gekauft und 1 Kilo Rüppchen. Musste ich 31 Mark bezahlen, ne?
Und früher?
Früher, naja, wäre vielleicht ungefähr in der 20er gewesen, ja. Verdiene 800 Mark für den ganzen Monat, habe 3 Kinder, das ist schon schwierig, ne? Wird eben das Billigste eben gekauft, dass man erstmal satt wird.
Aber Sie können natürlich jetzt anderes, besseres kaufen. Das ja. Angebot ist größer, reichhaltiger geworden.
Das Angebot ist größer, ist reichhaltiger geworden, ja. vor allen Dingen auch für ihre Kinder, muss ich sagen. Ne? Die Naschereien und so, die sind ja an und für sich auch billig. Aber für ihre Kinder ist es nun auch schwierig. Ja? Mutti möchte das haben, Mutti, nun kauf doch mal und so. Mutti, das und das und das und schwuppdiwupp sind 15 Mark weg. Ne?
Für die DDR-Wirtschaft ist die Währungsunion ein Schock. Die Nachfrage bricht ein. Der plötzlichen freien Konkurrenz sind die Betriebe nicht gewachsen. Die Arbeitslosigkeit steigt rasant. Die Institutionen des Staates funktionieren nur noch unzulänglich.
Und was führt Sie heute Morgen hierher in dieses Café?
Ich will mich mal beraten lassen, welche Rechte mir noch zustehen bezüglich der Kündigung, vielleicht in Richtung Klage.
Was führt Sie heute Morgen hierher?
Ich wollte bloß mal jetzt erfragen, wo ich mal meine Rechte oder überhaupt eine Hilfe herbekomme. Weil ich seit Juni ohne Geld dastehe und für mich ist keiner zuständig. Ich habe Fuhrparkleiter gemacht. Das war ein Betrieb mit 5 Betriebsteilen, die sich in 5 GmbHs aufgeteilt haben. Und der Fuhrpark wurde aufgelöst.
Man hat Ihnen eine Kündigung geschickt und Sie sind innerhalb von 3 Tagen quasi arbeitslos geworden.
Ja.
Wie lange waren Sie dort beschäftigt?
8,5 Jahre.
Nun bekommen Sie, seitdem Sie arbeitslos sind, überhaupt nichts.
Weil sich keiner zuständig fühlt. Wir sind übers Gericht gegangen und naja, dann hieß es, die Kündigungen sind rechtsunwirksam und eine Nachzahlung muss im Durchschnitt von dem Arbeitgeber bezahlt werden. Dann sind die aber in die Berufung gegangen.
Der neue Arbeitgeber.
Ja, und so dass erstmal für uns als Nachfolger vom VEB sich keiner verantwortlich fühlte. Und da sagte man mir, das kann bis zum Jahr oder sogar länger dauern, bis das überhaupt alles zur Klärung kommt. Und da habe ich natürlich berechtigterweise gesagt, von was soll ich leben? Ne? Ich habe meinen Trabant verkauft. Ich habe auch so andere Kleinigkeiten schon verkauft. Von dem lebe ich erstmal noch. Und wie lange das noch gehen soll, das weiß ich nicht.
Frauen verteidigen ihre Berufstätigkeit, wollen Gleichberechtigung und Rechte für Männer, damit auch sie für die Kinder da sein können. Andere Frauen nehmen die Hausfrauenrolle an, entdecken eine neue Mütterlichkeit.
Mensch, du! Mensch, du, wir wollen die Fristenlösung. Pro und Contra wird seit Wochen diskutiert. Betroffen sind wir alle, ob Frauen oder Männer und selbst Kinder. Es gibt wenig Themen, die so emotional, so individuell, so schuldbeladen, unsicher und so absolut diskutiert werden.
Sie stehen hier mit Ihrem Kind auf dem Arm und sind bereit, öffentlich zu bekunden, dass Sie gegen die Einführung des Paragraphen 218 sind. Was ist Ihr Motiv?
Eigentlich ein ganz klares, denn in der letzten Zeit wird ja sehr viel von Rechtsangleichung gesprochen. Und gerade auf dem Sektor würde es ja bedeuten, dass für uns auch die Einführung des Paragraphen 218 auf den Plan gerufen wird. Und damit bin ich nicht einverstanden, weil ich finde, da ist für uns Frauen in der DDR ein Zurück eigentlich zur Steinzeit, würde ich sagen. Und ich bin selber erst kurz aus dem Babyjahr wieder zurück. Ich habe 2 Kinder, ich habe meine Kinder auch sehr gerne, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass jede Frau selbst bewusst und verantwortlich über ihren Körper und auch über Kinder entscheiden sollte.
Ich weiß genau, unter was für seelischen Zwängen die Frauen stehen, die sowas dann eigentlich machen. Ne? Und wenn dieser Paragraph hier wirklich eingeführt werden sollte, dann bedeutet das eben lange noch nicht, dass die Interruptionsrate fällt, ne? Sondern das hat man ja gesehen, was früher dann für Sachen passiert sind. Ne?
Die letzte DDR-Regierung kennt die Stimmung in der Bevölkerung und will an der liberalen DDR-Lösung festhalten, auch wenn Vertreter der Kirchen und konservative Politiker protestieren. Im Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion wird das Thema nicht erwähnt, wie Fraueninteressen überhaupt nur marginal behandelt werden. Die Entscheidung des Problems wird dem 1. Gesamtdeutschen Bundestag zugeschoben. Bis dahin gilt in Ostdeutschland das alte Recht.
Also was machen wir nun? Brauchen wir jetzt neue Frauen oder wie läuft das?
Ja, ich denke schon, unbedingt. Ich bin also sehr der Meinung, dass Frauen sich artikulieren sollen, dass sie darüber sprechen müssen, das öffentlich machen müssen, in welchen Rollen sie stecken und wie wichtig jede einzelne Rolle ist, die sie ausfüllen, dass sie auch stolz darauf sein können, dass sie das alles bislang geschafft haben und dass sie jetzt ihre eigenen Vorstellungen, wie sie es weiterhin haben möchten, wie sie es weiterhin leben möchten, artikulieren können. Irgendwie, denke ich schon, sollten Frauen und Männer überlegen, wie ein guter Weg dazwischen zu finden ist. Also ich hoffe ganz doll, dass wir der jetzt kommenden Gesellschaft diesen Stempel noch aufdrücken können.
Ein Toast auf alle Frauen. Wie im Sommer 1990 in der DDR über die Gleichberechtigung diskutiert wird. Das wunderbare Tonmaterial hat Constanze Lehmann zusammengestellt.